Wie es angefangen hatte mit Suchen. Wenn man anders ist als die Eltern und die Geschwister, anders als die meisten Kinder, dann sucht man nach etwas, das zu einem passt, zu dem man passt, um dazu zu gehören. Mo wuchs auf wie alle anderen, behütet und glücklich in der gehobenen Mittelschicht der Home Counties. Sie ging in dieselben Schulen wie alle anderen, belegte dieselben Fächer, trieb denselben Sport, fuhr auf dieselben Schulfreizeiten, ging auf dieselben Geburtstagspartys. Sie spielte die gleichen Spiele, lernte die gleichen Instrumente, hörte dieselbe Musik, trug die gleiche Kleidung, in der Schule und zu Hause, hatte denselben Akzent und lachte über dieselben Witze. Nichts von dem machte sie zu dem, was die anderen waren. Weiß. Gelte weiß als innere Haltung, die einem anerzogen wurde. Sie würde dazu gehören. Aber sie sah anders aus. Auch wenn ihre Eltern und ihre beiden Schwestern es nie thematisierten. Sogar die meisten ihrer Schulkameradinnen taten vordergründig so, als wäre sie genauso weiß wie der Rest. Und gleichzeitig ließen sie sie spüren, dass sie es nicht war. Kleine Zögerer, wenn sie davon sprachen, die Strahlen der Frühlingssonne zu nutzen, um ihre Winterblässe zu vertreiben. Scheue Blicke, wenn Mo sich in der Umkleide auszog. Mo merkte es immer. Es war ein angestrengt freudiges »Wir alle und auch du, Mo«, wenn sie »Wir« sagten. Mo fühlte sich geduldet. Und wenn ihr jemand sagte, sie würde von Herzen geliebt, dann wusste sie, dass es entweder trotz ihres Äußeren war oder deswegen. Das galt auch für ihre Eltern. Sie hatten sich bewusst entschieden, ein dunkelhäutiges Kind zu adoptieren, nachdem sie schon zwei eigene hatten. Es war ein Statement. Sie hatten sie auf das teuerste Internat in der Gegend geschickt, als Statement. Dort hatte man sie dann auch genauso behandelt. Dass sie den besten Schulabschluss ihres Jahrgangs machte, wieder ein Statement. Die Lokalpresse stürzte sich darauf. Mo's ganzes Leben war ein Statement. Die anderen konnten nicht wissen, wie es sich anfühlte, sie zu sein. Wenn sie auf Kinder traf, die anders waren, mehr wie sie, war es trotzdem nicht das, wonach sie suchte. Diese Kinder hatten Eltern und Geschwister, die genauso aussahen. Auch den Hass hatte sie schon früh zu spüren bekommen. Er begleitete sie ihr Leben lang. Vor 20, vor 10 Jahren war er noch ein Raunen gewesen. Mittlerweile schallte er von den Dächern. Wenn sie mit jemandem über den Hass sprach, war da immer dieses Wissen in ihr, dass die anderen nicht wirklich nachfühlen konnten, wie es ihr damit ging. Mo hat es immer gut gehabt, wie man so schön sagte. Ihre Eltern erfüllten ihr jeden Wunsch. Ihre Schwestern waren lieb und verständnisvoll. Ihre Schulfreundinnen meldeten sich bis heute per Mail und in den sozialen Netzwerken und luden sie zu Klassentreffen ein. Sie hatte nie einen Grund gehabt, sich schlecht zu fühlen. Und genau deswegen fühlte sie sich doppelt schlecht. Sie war offenbar undankbar. Irgendwas in ihr war falsch. Wäre es das nicht, würde sie sich doch rundum wohlfühlen. Stattdessen war da diese eine Leerstelle in ihr. Hinzu kamen noch andere Formen des Andersseins. Sie war besser in der Schule. Sie hatte diese seltsame Gabe, Muster zu erkennen und Details logisch zu kombinieren. Sie war ein Mädchen in einer Gesellschaft, in der sich immer mehr Menschen daran gefielen, ein Frauenbild aus dem vorvergangenen Jahrhundert zu feiern. Luxusprobleme, würden einige sagen. Aber sie konnte dieses innere Suchen, diese reißende Sehnsucht nicht abstellen. Mit den Jahren schien der Graben zwischen ihr und den anderen Menschen immer größer zu werden, selbst wenn sie mit ihnen schöne Stunden verbrachte, wenn sie umarmte, mit ihnen lachte. Manchmal fühlte sie sich wie in einem Kokon, ohne direkten Kontakt zur Außenwelt, nur das Rauschen des eigenen Bluts im Ohr. Nachdem sie das erste Mal Alkohol getrunken hatte, war ihr schlecht gewesen. Als sie sich an den Geschmack und an das seltsame Gefühl gewöhnt hatte, war ihr aufgefallen, dass sie sich in ihrem Kokon nicht mehr ganz so elend fühlte. Mo achtete aber darauf, nicht zu viel zu trinken. Der Alkoholrausch war noch nicht ganz das, wonach sie suchte. Sie probierte andere Sachen aus. Sie rauchte Gras, nahm aber keine Pillen, weil sie nicht wusste, was drin war. Mo dosierte ihr Gift, bis sie fand, wonach sie suchte. Age zu rauchen lernte sie an der Uni. Edinburgh war die Opiumstadt seit Jahrhunderten schon. Sie sah Junkies, die sich Age spritzten und keine Stelle am Körper hatten, die nicht von Abszessen übersät war. Und sie wusste, dass sie das nicht wollte. Sie sah Leute im Alter ihrer Eltern, die seit ihrer Schulzeit abhängig waren, so dürr und bleich, wie die Magermodels der 1990er, und sie wusste, dass sie das nicht wollte. Sie sah Frauen in ihrem Alter, die sich für wenige Pfund am Straßenstrich anboten, um den nächsten Schuss zu finanzieren, krank und ungepflegt und nur noch Haut und Knochen. Und dann kamen die Freier, misshandelten sie, prügelten die ausgemergelten Körper, bis das Blut spritzte, und ließen ihnen nicht mal die 5 Pfund, die sie anfangs gezahlt hatten. Natürlich wollte sie das nicht. Aber sie wollte dieses Gefühl, das eintrat, wenn das Morphin die Rezeptoren im Gehirn flutete. Kein Schmerz, keine Verzweiflung, keine Sehnsucht mehr. Nur höchste Verzückung. Wärme, Glück und Stille. Absolutes Nichts. Mo sah auch, was mit Edinburgh geschehen würde, falls das neue Referendum angenommen wurde. Es würde schlimmer werden als in den 1980er Jahren, als billiges Heroin an jeder Straßenecke zu haben war. Schlechter gestreckter Stoff, dreckige Nadeln, die höchste HIV-Rate in Europa. Die Schotten liebten es, sich zu betäuben. Wir würden die Drogen, die sie alles vergessen ließen, noch dringender brauchen, wenn die Regierung sie noch weiter abhängte. Als sie studiert hatte, war guter Stoff über das Darknet zu bekommen. Das Straßenheroin war seit einigen Jahren immer häufiger mit Anthrax versetzt gewesen. Wer konnte, kaufte deshalb den teureren Stoff im Netz. Man sagte ihr, das Zeug von der Straße sei heute immerhin besser als noch vor 10 Jahren. Oder vor 20. Und sowieso viel besser als damals in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts. Ihre schottischen Freunde sprachen oft über diese Zeit, weil sie Angst vor der Zukunft hatten. Wenn beim nächsten Referendum der Draxit beschlossen würde, müssten die Abhängigen noch tiefer in den Untergrund gehen, um an Stoff zu kommen. Sie hätten kein Anrecht mehr auf Krankenversicherung, staatliche Unterstützung, jegliche Form von Beihilfen. Sie würden nicht nur krank und obdachlos sein, sondern auch ohne Papiere, weil sie sich die nicht mehr leisten konnten. Sie würden zu Nichtbürgern. HIV, Hepatitis, alles, womit man sich anstecken konnte, würde sich wieder ausbreiten, wie einst vor 40 Jahren. Die User, die Abhängigen, vormals normale Leute, die irgendwann den Schmerz nicht mehr ausgehalten hatten. Seitdem rauchte Mo Heroin. Die Nadel brachte zwar den größeren Kick für weniger Geld, aber auch das sehr viel höhere Risiko. War der Stoff zu rein, war es zu spät. Und Mo hatte ihre eigenen Regeln. Sie hielt sich an den Deal, den sie mit sich selbst geschlossen hatte. Sie wusste, dass es keine Lösung gab für das, was in ihrem Inneren tobte. Aber es gab Linderung.